Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Josef, schön dich zu sehen.
Lynn, schön dich zu sehen.
Mann, es ist lange her irgendwie gefühlt. Dabei warst du ja nur kurz in London.
Ich habe einfach das Gefühl, der Frühling hat begonnen zwischendurch, oder?
Ja, das stimmt allerdings.
Also wir hatten in London so einen Tag, wo es einfach so richtig warm war und man so dachte, da freut man sich ja immer so, da fühlt man sich ja so, als hätte man irgendwie den absoluten Tourismus-Hack erfunden oder sowas. Ja. Wenn man dann im Februar da ist, London ist komplett leer, ne?
Ja.
Und dann scheint die Sonne noch so runter. Mhm. Und man denkt sich so, ich habe genau alles richtig gemacht.
Was hast du denn noch so gemacht? Du hast literarische Dinge getan. Erzähl uns davon.
Ja, wobei ich habe diesmal viel mit meinem Sohn gemacht. Also ich habe ein Piratenschiff kennengelernt, die Golden Hind. Die war damals das Schiff von Sir Francis Drake, falls dir der was sagt.
Natürlich.
Der ist ja für die Queen losgefahren und hat die Spanier ausgeraubt die ganze Zeit und dann das Geld zurückgebracht. Das Schiff ist ein Nachbau und irgendwie wollten das, wie gesagt, Februar nicht so viele Leute sehen. Und mein Sohn hat dann mit seinen Pepperwoods-Figuren die ganze Zeit in diesem Schiff gespielt. Ansonsten bin ich tatsächlich zum Pillar of Hercules gegangen. Die Pillars of Hercules ist ein Pub in Soho, weil ich gelesen habe, dass Julian Barnes und Ian McEwan und so sich da mal getroffen haben, um zu trinken. Ich bin aber nicht in den Pub reingegangen, weil ich hatte nicht so viel Zeit. Nebenan war ein kleiner Jazzclub, in dem Amy Winehouse Back to Black geschrieben hat, habe ich dann gelesen.
Mhm.
Und irgendwie mag ich diese Ecken, wo du so merkst, so da ist so viel kreatives Leben zusammengeflossen. Und in der Veranstaltung haben Julian Barnes und Ian McEwan erzählt, dass halt in dem Pub, da war oben drüber so eine Zeitschrift, in der die veröffentlicht haben, so eine Literaturzeitschrift. Und der Verleger hat quasi so den Pub zu seinem Wohnzimmer gemacht, ne, zu seinem Arbeitsraum, wo die sich halt immer getroffen und diskutiert haben. Da haben die dann über die Texte diskutiert, haben sich ausgetauscht. Und du weißt das ja auch noch so vom Kreuzer, dass es schon immer sehr sinnvoll ist, wenn man in irgendeiner Organisation mit Literatur oder mit Text arbeitet, sage ich mal, so dieses Informelle, dieses einfach sich so mal über den Gang austauschen oder so. Und wenn man das nicht hat und sozusagen nur von außen kommt und die Texte so reinschickt oder so, dass immer was fehlt, weil du in diesen Gesprächen halt immer total viel aufschnappst, auch über die Welt, was gerade so der Gossip ist und so weiter.
Ja.
Und insofern finde ich solche Orte auch einfach schön. Und sonst, genau, habe ich einfach nur ein bisschen London genossen. War mal im Theater. Ach, ich war doch in die Shitheads. Ja. Davon wollte ich dir doch erzählen.
Ja.
Lynn, dieses Stück war unfassbar brutal. Es war so brutal, dass ich so dachte, okay. Ich dachte einfach nur, okay. Du gehst so drei Treppen hoch und dann bist du auf so einer kleinen Bühne. Und die Bühne war so ein bisschen so wie hier so die Schaubühne Lindenfels oder so. Also so irgendwie ziemlich cool, aber auch ziemlich klein und so ein bisschen, du hast so gemerkt, okay, das ist so ein Raum, wo einfach ausprobiert wird.
Mhm.
Und dieses Stück handelte ja von Menschen in der Steinzeit und es ging so um so eine Familie, die in der Höhle wohnt und dann kommt eine Frau mit ihrem Kind dazu und es war so mit so Puppen, das Kind war mit Puppen gespielt sozusagen und es geht so um, also du hattest ja gefragt, ob dann diese Sprache oder so eine Rolle spielt und wie die kommuniziert haben. Darum ging es tatsächlich nicht. Die haben einfach ganz normal geredet.
Ah, okay.
Es ging so ein bisschen um dieses wir hier drin in unserer Höhle, die dort draußen und dann welche Geschichten erzählt man sich über die dort draußen und wie macht man die zu Feinden sozusagen, ne? Und was hat der Vater den Töchtern immer erzählt und was haben die Töchter geglaubt und glauben es dann irgendwann nicht mehr. Also so dieses klassische, alles durch jemanden von außen wird alles, was man geglaubt hat, in dieser kleinen Höhle, in diesem kleinen Ökosystem in Frage gestellt. Das Ding war nur, das Jagen und diese ganzen Dinge wurden halt unfassbar brutal erzählt. Gleich am Anfang treffen sich zwei Figuren und dann enthauptet die eine Figur die andere. Und der Kopf, den die dann so, dann haben die das quasi so mit Theatertricks sozusagen, ne? Aber der Kopf, den die dann hatten, war einfach von dem Schauspieler komplett nachgebildet. Also das war nicht einfach nur irgendwie so ein Kopfnachbildung, sondern das war wirklich sein Gesicht quasi auf diesem Kopf, ne? Und du kamst dir irgendwie vor wie in einem dieser Filme, dieser Zombie-Filme 28 Years und 28 Weeks und so, als ob die das irgendwie auf die Bühne gebracht hätten, ne?
Boah.
Also ich habe selten sowas Brutales gesehen, und ja.
Aber war das jetzt so der vorherrschende Eindruck oder gab es dann auch noch irgendwelche Erkenntnisse? Weil ehrlicherweise, scheint mir jetzt dieses Steinzeitmenschen-Setting ja eher tatsächlich ein Setting zu sein, vor
Setting,
dessen, wie auch immer, Hintergrund man halt was erzählt,
so,
was schon total oft auch erzählt
genau,
wurde.
Genau, es gab am Ende so einen kleinen historischen Kommentar, der irgendwie auch ganz cool war. Und der ging so in die Richtung, dass, weil die Frauen sind eigentlich die, die aktiv handeln in diesem Stück und die auch oft die Gewalt ausüben. Und am Ende wurde dann hinten so ein Raum nochmal freigemacht. Dann ging einfach nochmal so ein Vorhang runter und dann hattest du so ein Bild, wie du kennst es manchmal auch aus Museen, dass so bestimmte Zeit, dann steht dann so eine Zeitangabe irgendwie, ich weiß nicht, ist ja nicht Bronzezeit oder ne, so, so eine bestimmte Jahreszahlen, halt lange vor Christus. Und dann sitzen da irgendwie Leute oder dann
das
wird sowas
so
nachgedacht.
Genau, ja,
so Figuren.
So Nachbildungen.
Und da wurde halt sozusagen dann so ironisch aufgegriffen, dass dann so die Frauen, die vorher halt übelst gewalttätig waren, so abgebildet wurden, die setzen sich dann so hin, nehmen so das Kind an die Brust, geben dem so Bären und dann wird quasi so ein Bild von Mutterschaft quasi so heraufbeschworen, wo man sich denkt so, solche Bilder könnte man sich tatsächlich in Museen vorstellen.
Die gibt
und
es
das,
ja zuhauf.
Genau, und da ist sozusagen das ganze Stück davor so ein Kommentar darauf, so nach dem Motto, warum sollten die Frauen nicht genauso in diesen Höhlen halt gekämpft haben und uns gemordet haben und sich um ihr Essen gekümmert haben und so weiter. Ne? Warum sollten die sozusagen so diese in dieser krassen, unwirtlichen Umgebung? Und das fand ich ganz cool, weil du damit einfach nicht gerechnet hast, weil du diese ganze Zeit das brutale Zeug siehst. Und dann laufen die du gerade noch gesehen hast, wie sie den Kopf abreißen, da hoch und setzen sich da hin, weißt du, und halten irgendwie so ein Baby und das ist irgendwie ganz cool.
Das erinnert mich auch an ein ganz aktuelles Thema und ich glaube, da werden wir gleich drüber sprechen, nämlich die Darstellung von Frauen in der Frühgeschichte und in der Urgeschichte. Dieser ganze Kommentar zum Thema Jagen und Sammeln, das ändert sich ja alles gerade, die Erkenntnisse werden ordentlich neu ausgewertet und so weiter. Und klar ist, Frauen haben genauso gejagt und so weiter. Aber es gibt ein spannendes Buch dazu, was gerade aktuell ist. Und da kommen wir, glaube ich, in unseren News gleich noch drauf. Im Vulkan. Ja, bevor es weitergeht, habe ich noch eine Neuigkeit für dich dabei. Das Literaturhaus Leipzig ist wohl erstmal gerettet. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber du hast ja in London wichtige Jazzclubs besucht.
Ich hab's nicht mitbekommen, aber ganz ehrlich, es wäre auch wirklich eine Schande gewesen, wenn das nicht hätte gerettet werden können, so, ne? Also was die Stadt braucht, dieses Literaturhaus einfach als Aushängeschild. Wir haben ja darüber geredet. Wie haben sie es geschafft?
Na, der Stadtrat hat sich jetzt mittlerweile letzte Woche Mittwoch, da wir uns wiedersehen, für eine institutionelle Förderung ausgesprochen. Das muss jetzt halt noch durch alle Gremien.
Ja.
Aber mir scheint das schon mal eine gute, wenn man nach außen, sag mal, bin ich blöd, drei Tage nicht gesprochen mit Leuten, kann nicht mehr reden, eine gute Sendekraft, Strahlwirkung, wie heißt das?
Signalwirkung,
oh mein Gott. Das wird ja lustig heute. Hat eine sehr gute Signalwirkung, glaube ich, und schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja, wie gesagt, wir hatten ja drüber gesprochen und da dachte ich ja eh schon, ich war eh so überrascht, dass die sich noch aus irgendwelchem alten DDR Vermögen finanziert hatten die ganzen Jahre und nicht durch die Stadt, weil das wirkte für mich einfach so, das gehört für mich so zur Stadt dazu, dass ich mich nur freuen kann.
Ist ja auch bei vielen anderen Literaturhäusern total üblich, dass die erstens viel größere Budgets haben und zweitens die von der Stadt kommen.
Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Aufregerthema, großen Aufregerthema und das ist auch noch ein Aufregerthema und nicht sozusagen auf dem Weg der Besserung, zumindest bisher. Du hattest es mir geschickt, ich hatte es aber auch gesehen, es ist gerade irgendwie überall in unserer Bubble und zwar geht es darum, dass 3 Buchläden von der Liste gestrichen wurden für den Deutschen Buchhandlungspreis mit der Begründung, sie stünden unter Extremismusverdacht, alle 3 Buchläden sind links. Soweit erstmal. Lass uns das mal kurz aufdröseln, denn ich habe nochmal geguckt, was der Deutsche Buchhandlungspreis ist. Das ist eine sehr renommierte Auszeichnung der Bundesregierung für unabhängige, inhabergeführte Buchhandlungen mit Sitz in Deutschland, die kulturell engagiert sind oder innovative Konzepte verfolgen. Das heißt eigentlich sozusagen, man unterstützt halt Indie-Buchhandlungen, die es ja wesentlich schwerer haben als so Ketten wie Hugendubel oder Thalia oder
richtig,
so.
Und, das
und die
ist
oft eine sehr gute Arbeit leisten.
Genau, ne? Und es ist ja auch ein sehr breit gestreuter Preis. Also da werden ja wirklich unfassbar viele Buchhandlungen ausgezeichnet.
Genau, nämlich circa 100 pro Jahr.
Ja.
Und mit insgesamt 1 Million Euro Preisgeld. Und du kannst als einzelner Buchladen bis zu 25.000 Euro bekommen.
Ja.
Das zeigt einfach auch nochmal, dass dieser Preis jetzt nicht sowas ist wie, oh schön, wir haben einen Preis gewonnen, sondern das ist sozusagen wirklich ein Förderinstrument im Prinzip, ne? Dass du sozusagen sagen kannst, okay, bei dem Preis kann man sich immer wieder auch bewerben. Und es geht einfach darum zu sagen, hier kann ich vielleicht einen kleinen Zuschuss für meine Buchhandlung kriegen, für die Arbeit, für die Projekte, die ich mache und sowas. So, das so muss man das erstmal sehen. Und so ein Preis ist dann eben für so eine kleine Buchhandlung von extremer Wichtigkeit. Um welche Buchhandlung geht es hier? Es geht um den Golden Shop, The Golden Shop in Bremen, der Buchladen zur schwankenden Weltkugel in Berlin und der Buchladen Rote Straße in Göttingen. Die drei die wurden dann auch befragt und die haben erzählt halt, dass sie die Absagen einfach bekommen haben, aber halt nicht wussten, warum diese Absagen kamen, sondern einfach dachten, haben halt nicht gewonnen.
Ja,
ne? Das
ja.
Gibt's ja so. Über den Fall berichtet hat dann zuerst die Süddeutsche Zeitung und dann wurde die Behörde von Weimar, dem Kulturstaatsminister, damit konfrontiert, was ist da passiert sozusagen, und die haben bestätigt, dass die Behörde nochmal Namen gestrichen hat. Ich muss es kurz erklären. Es gibt eine Jury, die wurde auch von der Behörde zusammengestellt. Aber das sind schon Fachkenner sozusagen, Branchenkenner, die haben dann verschiedene Buchläden empfohlen. Und dann geht die Liste nochmal an die Regierung sozusagen. Und die Regierung darf sich die Liste dann nochmal angucken. Nur der Normalfall ist, die sagen dann einfach, ja, machen wir. Und alle kriegen ihr Geld.
Und man muss wissen, von dieser bereits ausgewählten Liste sind
genau,
diese
von
drei
dieser,
Buchhandlungen
genau, die waren
gestrichen.
Nämlich dafür vorgesehen, Geld zu kriegen.
Ja.
Und es ist nicht irgendwie, dass man im Vorhinein gesagt hat, okay, die und die Buchläden dürfen da nicht drauf, sondern man hat die Liste genommen, hat dann beim Verfassungsschutz angefragt, ob irgendwer quasi, also auf Verfassungstreue quasi diese Liste prüfen lassen und dann gesagt, okay, die drei Buchläden müssen runter. So. Soweit der Lauf der Ereignisse, soweit man das rekonstruieren kann. Die Regierung sagt dann, und Weimars Behörde sagt dann, ja, wir können sagen, es wurden welche gestrichen wegen Extremismusverdacht, wir können aber nicht sagen, welche und wie viele, weil das ist unter Geheimhaltung, aber
genau.
Ich meine, die Namen sind da, es ist offensichtlich so, ne? Genau. Ich habe schon gesagt, Lynn, dass über den Fall viel berichtet wurde und inzwischen auch viel diskutiert wird. Und ich habe einfach mal so stellvertretend zwei Reaktionen aus dem Kulturbetrieb mitgebracht. Einmal von der Kurt-Wolf-Stiftung, die ja selber kleine Verlage fördert, so, also sozusagen sich in diesem gesamten Business auch auskennt und auch verankert ist. Und die schreibt, dass der Kulturstaatsminister sich in drei Fällen über die Entscheidung der von seiner Behörde eingesetzten Jury aus erwiesenen Branchenkennern hinwegsetzt, ist eine Einflussnahme, die die Grundprinzipien des Preises konterkariert. Es könnte sogar als politische Einflussnahme wahrgenommen werden. Und dann noch, die drei betroffenen Buchhandlungen sind seit vielen Jahren mit ihrem Engagement und ihrem Sortiment ein fester Bestandteil des deutschen Buchhandels und jeweils bedeutende Ankerpunkte der lokalen Kulturvermittlung. Und noch deutlicher sozusagen ist der Verbrecherverlag geworden, der nicht das nur kritisiert hat, sondern auch gleich eine Forderung gestellt hat und geschrieben hat, wir fordern die Wiederaufnahme der drei Buchhandlungen in die Liste der Nominierten und eine würdige Preisverleihung, um den Ruf des Deutschen Buchhandlungspreises wiederherzustellen und weiteren Schaden abzuwenden. Was sind denn deine Gedanken dazu?
Naja, ich finde es irgendwie, ich finde irgendwie, das Kind ist in den Brunnen gefallen, ne? Das ist einfach allein schon die Tatsache der Intransparenz, dass es hier direkt um Verfassungsschutz geht. Es hat immer auch so Geschmäckle, finde ich, wenn man sich die Geschichte der Bundesrepublik anguckt, mit NSU und allem, was dazugehört, und die Verwicklung vom zum Beispiel Verfassungsschutz, kann man mir jetzt vielleicht Whataboutism vorwerfen, aber ehrlicherweise finde ich, wenn dann linke Buchhandlungen bei einem Buchhandlungspreis ausgeschlossen werden wegen Verfassungsargumenten, die man ja jetzt nicht mal nachprüfen kann, weil man gar nicht genau weiß, was ist denn jetzt eigentlich der Vorwurf, dann finde ich das schon extrem skurril irgendwie, wenn in den letzten 30 Jahren irgendwie hier in der Geschichte dieses Landes der Verfassungsschutz nachgewiesenermaßen irgendwie involviert war in das Erstarken rechtsradikaler Entwicklungen im Sinne von ich will das Fass jetzt nicht aufmachen, aber weißt du, was ich meine? Es kommt einem dann immer so komisch vor. Geht es jetzt darum, irgendwie zu zeigen, wir haben alles im Blick und die Regierung ist total neutral? Das ist wieder so dieser Mythos von der Mitte, der irgendwie links und rechts als gleichwertige Pole, also Enden eines Pols darstellt, was ja auch Quatsch ist einfach, weil linke Bewegungen eben häufig demokratiekonform sind, während rechte Bewegungen das halt oft nicht sind und viel gewaltbereiter sind. Das sagen auch alle Statistiken zu Gewalttaten. Deswegen finde ich diese Gleichsetzung dann irgendwie super befremdlich. Und das gab es auch im Internet neben der Empörung, die geäußert wurde von vielen Seiten. Gab es dann halt auch wirklich so Kommentare im Internet, wo man das eben wieder spürt, dass da das bei allen nicht so angekommen ist. Ja, aber wenn es jetzt rechte Buchhandlungen gewesen wären, dann wäre es okay oder was? Das ist halt eben diese seltsame Vorstellung davon, dass das alles gleichberechtigt nebeneinander sein könne.
Man würde schon auch gerne wissen, was sozusagen die Vorwürfe sind, ne? Weil man kann sich nicht vorstellen, dass sie so extrem sind gegen so drei Buchhandlungen, die ja wirklich sozusagen fest etabliert sind. Das heißt, die sind bekannt, da gehen die Leute hin, man weiß, dass es die gibt. Und es gibt offensichtlich viele Leute, die auch bereit sind, dafür in die Bresche zu springen. Es gab auch ein Statement vom Penn Berlin,
ja,
wo du ja auch mit dabei bist. Und irgendwie hat man so das Gefühl, man würde halt gerne wissen, was ist wirklich der Grund, weil man könnte sich halt vorstellen, dass es am Ende so was Fadenscheidiges ist. Ich meine, dieser Wolfram Weimer hat ja auch jetzt bei der Berlinale sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Nee. Und man könnte sich halt vorstellen, dass da auch so Sachen sind, wie weil halt bestimmte Bücher veröffentlicht werden über Palästina oder sonst was, die dann da im Buchladen liegen oder so, dass das schon reicht als Anhaltspunkt. Weißt du, was ich meine? Also,
ja, das Problem ist, sind diese Spekulationen. Du weißt es nicht und das ist jetzt so wirklich eine ungünstige Situation.
Und du weißt aber, dass es sehr ungewöhnlich ist, dass diese Liste nochmal geprüft wird, weil das Ding ist ja nicht, der Verfassungsschutz ist ja nicht auf die zugegangen und hat gesagt, lieber Kulturstaatsminister, wir haben da Bedenken.
Ein bisschen Zeit.
Ja, und auch wir haben da Bedenken. Ja. Also es war offensichtlich jetzt nicht so viel, dass die jetzt von selber sozusagen gesagt haben, bloß nicht, sondern die sind ja hingegangen und haben gesagt, so, wir wollen jetzt gerne, dass das vom Verfassungsschutz nochmal angeguckt wird. Und ich muss sagen, dieser Wolfram Weimer als Kulturstaatsminister ist eh irgendwie, es ist wirklich schon sehr unangenehm, was der so die ganze Zeit treibt, ne? Und auch so dieses Wissen, dass der einfach auch so ein Medienimperium ein eher rechtes sozusagen hat, oder ich weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann, aber zumindest hat er Medien, zumindest verdient er damit gutes Geld und zumindest ist er auch, hatte der lange da so seine Finger auch nicht so richtig rausgenommen, obwohl er schon diesen Posten hatte. Und dann gab es ja diese Meldung, dass die sich da in Bayern irgendwie dieses jährliche Treffen haben, wo man auch Politiker treffen kann und dann sich teuer die Eintrittskarten kauft und dann er da immer noch irgendwie mit drin steckt und sowas. Und ja, es ist nicht der, den man sich wünschen würde an so einem Posten, sagen wir es mal so.
Nee, absolut nicht. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir behalten das einfach mal im Blick. Es wird natürlich auch, dadurch, dass es jetzt schon hohe Wellen geschlagen hat, also wird das nicht unter den Teppich gehen, glaube ich. Ich glaube, da ist jetzt richtig Bewegung drin.
Und die Frage ist halt, welche Entscheidung kommt am Ende raus?
Genau,
ne?
Welche Entscheidung kommt jetzt raus? Wir schauen uns das mal an. Jetzt ist es auch noch kurz vor der Buchmesse. Ehrlicherweise könnte ich mir schon vorstellen.
Ich habe mir schon vorgestellt, wie auf der Buchmesse alle drüber reden. Ne? Ja, du und du auch. Ja, gut. Kommen wir zur Buchmesse. Danke für die Brücke, Lynn. Du hast es mir so leicht gemacht wie noch nie.
Wolltest du sagen, so leicht gemacht.
Ja, aber das war jetzt wirklich, also die Brücke war wirklich. Also herrlich, herrlich. Wir kommen zur nominierten Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse im Bereich Belletristik, wohlgemerkt. Mhm. Und Lynn, ich würde gerne mit dir ein kleines Spiel spielen, weil ich sage dir jetzt die Namen der Nominierten für den Buchpreis und ich sage dir auch den Titel des Buches, mit dem sie nominiert sind. Und du assoziierst mal dazu.
Okay.
Und ich würde dann eventuell noch ergänzen, wenn
ich so ein bisschen daneben liege.
Ja,
okay,
genau.
Okay.
Buch 1, Helene Bukowski, Wer möchte nicht im Leben bleiben?
Ja, Assoziation Helene Bukowski, Milchszene, war glaube ich erster Roman. Josef zeigt einen Daumen
also da
hoch.
Kommt der Daumen hoch gleich sofort.
Und lustig, weil ich persönlich, was nichts heißt, aber es geht ja um meine Assoziation, ich persönlich habe danach nie wieder was mitbekommen. Und jetzt ist sozusagen, ist es Buch 2, ist es Buch 3? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, es ist Buch 2.
Ja,
also,
dann
weil
also tatsächlich, ja.
Zweite für einen Buchpreis, das geht, ne?
Das geht. Das und warte mal, was? Wir wollen nicht am Leben bleiben?
Wer möchte nicht im Leben bleiben?
Ach so, wer möchte nicht im Leben bleiben? Mit Fragezeichen dahinter?
Nee.
Ohne, wer möchte nicht im Leben bleiben? Habe ich jetzt irgendwie keine Assoziation dazu, check ich nicht.
Das muss ja nicht. Und zwar begibt sie sich in diesem Buch auf die Spuren einer Pianistin aus Neubrandenburg. Und zwar einer, die, glaube ich, auch wirklich gelebt hat und aber so ein sehr kurzes Leben hatte. Als hochbegabte junge Frau wurde sie am Musikkonservatorien in Berlin und Moskau ausgebildet und getrillt. 1985 kehrt sie zurück und nahm sich wenig später das Leben. Und Bukowski hat quasi das Leben dieser Frau so rekonstruiert und erzählt das in Romanform. Man merkt generell, das will ich mal kurz sagen, auf dieser Preisliste, dass da oft Bücher draufstehen, die so einen historischen Bogen schlagen oder so, oder wo Figuren sich durch einen historischen Zeitlauf bewegen, so, ne? Genau. Dann zweiter Titel, Norbert Gstrein im ersten Licht.
Ja, der Name ist natürlich sehr bekannt. Ich bilde mir auch ein, Norbert Gstrein war doch schon öfter auf der Liste, oder?
Ja, ich glaube auch.
Der war schon mehrfach
nominiert.
Der
hat auch schon alle möglichen, also bei dem steht eigentlich.
Hochdotiert.
Genau, hauptsächlich
vielfach
Preise.
Ausgezeichnet, ja. Das Buch habe ich mir aber auch noch nicht genauer angeschaut. Vielleicht muss ich mal kurz vorweg schicken. Ich kenne diese Shortlist. Ich habe mir die angeschaut. Und ich war schon überrascht, weil es gibt so Jahre, da ist die Shortlist voller Leute gewesen, die ich zum Teil auch persönlich einfach relativ gut kannte. Und das ist natürlich, fühlt sich ganz anders an, als wenn man so eine Shortlist liest und denkt, ja gut, kenne ich vom Hören, aber bin ich null drin irgendwie.
Und wo man auch von den Büchern noch nie gehört hat,
ja,
und so, ne?
Genau.
Ja, ja. Dann lass mich dich hier auch kurz auf den Stand bringen. Dessen von Gstrein der neue Roman folgt dem Leben eines österreichischen Mannes durch das 20. Jahrhundert, heißt es auf der Website.
Ist das ein fiktiver Mann?
Ja, genau. Und Adrians Leben beginnt mit einem Axthieb. Sein Vater macht ihn als Jugendlichen untauglich für den Ersten Weltkrieg, rettet ihn so vielleicht. Im Alter erlebt er eine unerwartete Liebe. Dazwischen liegt die Tragik zweier Weltkriege, die der hinkende Adrian vom Rande mitbekommt. Ich habe es gesagt, ne, wieder dieser
historische
Bogen,
ja.
Eine Figur, die sich da so durch bewegt. Dann kommen wir zum nächsten. Da dürfte dir vielleicht die Autorin auch was sagen. Anja Kampmann, die
Natürlich.
Wut ist ein heller Stern. Erzähl.
Leipzigerin.
Erzähl.
Oder?
Ja, ich glaube,
verwechsel ich das jetzt?
Nein, sie hat in Leipzig studiert,
ja,
am Literaturinstitut,
so rum. Genau.
So rum. Genau.
Ja, Anja Kampmann, Die Wut ist ein heller Stern. Es gibt viele, viele, viele Bücher, die mir so im Kopf rumgeistern. Und da bin ich mir gar nicht sicher, ob es eine Erstnominierung ist. Ich glaube auch nicht. Zumindest nicht für einen der großen Buchpreise Deutschlands und des deutschsprachigen Raumes. Also auch eine sehr gestandene Autorin, das ist ja auch so ganz interessant, es gibt auch so Phasen, da waren sehr viele Debüts drauf, vielleicht falls du dich erinnerst,
ja,
auf den,
ja,
Shortlist.
Ja.
Das ist auch dieses Jahr auch nicht so, es sind sehr viel weniger Debüts,
genau.
Wenn überhaupt auch nur eins dabei ist, ich wüsste es jetzt nicht. Sag mal, hat es auch wieder was Historisches, was Anja Kampmann da in ihrem neuen Roman macht?
Ja, es geht um ein Varieté auf der Hamburger Reeperbahn, und aber in den 1930er Jahren. Und es geht um eine Frau, die sozusagen in diesem Varieté tanzt und arbeitet und dann sozusagen damit zu kämpfen hat, dass als ihre sozusagen jugendliche Schönheit oder so ein bisschen vergeht, ne, und man dann einfach so aussortiert wird.
Ja, kennt
und
man
dann,
ja, vom Theater.
Genau, und diese Varieté-Welt, Hamburg und dann eben der aufkommende Nationalsozialismus, also auch komplett auf dieser historischen Linie. Das ist schon echt, finde ich, interessant, dass das so, also dass die Bücher sich da so, ja, einreihen, weißt du?
Ja,
und alle so in diesem.
Ich musste schon bei dem ersten von Helene Bukowski dran denken, dass ich jetzt gelesen habe, Son Lewandowski, Die Routinen. Und ich habe schon viele Bücher gelesen, die jetzt erschienen sind und letztes Jahr erschienen sind, die es nicht auf diese Liste geschafft haben, wo ich sehr erstaunt drüber war. Und da gibt es eben zum Beispiel auch spannende Perspektiven, jetzt im speziellen Fall von Son Lewandowski, wo natürlich historisch ganz viel mit reingenommen wird, aber die Geschichte jetzt spielt und das Ganze so essayistisch um dieses Thema des Leistungssports im Bereich Frau und so verhandelt wird, wo schon diese historische Dimension deutlich wird und das Erschrecken sozusagen daraus entsteht, dass es bis heute anhält und niemand irgendetwas tut gegen diese Zustände. Finde ich schon auch eine spannende Perspektive. Ich will jetzt nicht sagen, dass das rein historische irgendwie uninteressant ist, aber ich merke gerade jetzt bei der Shortlist fehlt mir dieser Aspekt bis jetzt so.
Mir auch total. Also ich muss sagen, ich hätte da schon auch ein bisschen Kritik dran, dass es 5 Bücher sind, die einfach alle in dieselbe Kerbe schlagen.
Ja.
Natürlich werden die dann anders erzählt sein und natürlich ist das irgendwie gut und natürlich verstehe ich auch den Aspekt.
Sicherlich sind es gute Bücher.
Genau,
so, ne?
Also das ist damit darüber ist gar nichts gesagt, aber einfach so dieses, ich habe das Gefühl, das passiert bei diesen Preisen relativ häufig und gerade auch beim Leipziger Preis sozusagen, dass man so ganz viel Geschichtliches, Gesellschaftliches so mit drin haben will in diesem Preis. Und wenn das dann aber nur noch da ist, finde ich einfach, das ist so ein verengter Literaturkorridor, den man dann noch hat, weißt du, was ich meine?
Vor allem, wenn alles so 20. Jahrhundert.
Ja, ja, genau. Also es ist auch alles eine ähnliche Zeit, ne? Oder ähnliche Zeiten, wenn man es jetzt ein bisschen größer aufzieht sozusagen. Gut, aber kommen wir zum nächsten Buch, weil wir wollen das nicht gegen die Bücher wenden.
Nee.
Von Katharina Polatjan, Goldstrand.
Ja, Name ist auch schon mal an mir vorbeigeflogen, aber da muss ich dir jetzt auch ganz ehrlich sagen, dass ich keine Assoziation habe. Ich fühle mich richtig ungebildet bei dieser Shortlist, ehrlicherweise.
Aber du hattest es ja schon gesagt, das sind einfach die du nicht genau, so kennst. Und man kann bei 80 Millionen Neuerscheinungen oder so, wie es im Jahr gibt, es ja. wird immer lauter
und
blinde Flecken.
Weißt
gehen.
Du, was absurd ist daran, finde ich? Nur mal ganz kurz,
raus damit.
Wenn ich sonst schon nichts zu sagen habe zu den Büchern. Ich habe letztes Jahr mal eine Liste gemacht, weil es mich interessiert hat. Ich habe 98 Bücher letztes Jahr gelesen. Und in diesem Jahr habe ich schon 21 Bücher gelesen für die Buchmesse. Ne? Das ist alles beruflich, es ist einfach ein Wahnsinn. Und wenn ich dann, und dann merke ich total oft, dass mir ganz viele Autorinnen und Autoren nichts sagen.
Ja.
Und ich finde, das zeigt auch mal wieder, man muss sich seine Nische suchen. Du kannst es nicht alles kennen. Das geht einfach nicht. Es ist unmöglich. Und vor allem nicht kennen, wenn du es selber lesen willst.
Und du solltest es auch gar nicht erst versuchen, weil dann verbringst du deine Zeit nur damit, irgendwie hinterher zu hecheln. So nach dem Motto, oh Gott, der war jetzt auch noch für einen Preis nominiert und oh Gott, über den reden jetzt alle.
Genau.
Das muss ich auch noch. Sondern du musst rausfinden, was du gut findest und dann da weiter suchen sozusagen. Und lieber da deine Nischen finden und die dann mal erweitern oder da mal springen. So, das ist ja schon schön. Ich finde auch, was sich ja oft so ergibt, ist, dass wenn du einen Autor liest, dann wird da irgendwas anderes zitiert, dann liest du das und dieses Netz ergibt sich ja von selber.
Genau, man spannt so seine eigenen, man geht so seine eigenen Wege. Insofern soll das gar nicht so sehr, will ich das gar nicht so sehr gegen mich wenden, dass ich das jetzt alles nicht so im Detail kenne oder gehört habe, aber es ist eine interessante Beobachtung auf jeden Fall.
Genau, voll. In Goldstrand geht es um Eli, ein Regisseur bildgewaltiger Filme, heißt es in der Beschreibung auf der Website das zum Buchpreis. Und der lebt in einer bröckelnden römischen Villa und ist zunehmend einsam, hat irgendwie eine Therapeutin, mit der er erzählt und erzählt auch so seine Lebensgeschichte, die
1900.
irgendwie auch.
Wo sind wir jetzt?
Geboren in den 1950er Jahren, ist er an der bulgarischen Küste und dann geht es irgendwie durch Städte und Zeiten von Varna nach Odessa, von Konstantinopel
bis nach
Rom.
Okay, aber schön, dieser osteuropäische, südeuropäische, osteuropäische Fokus ist dann doch mal was.
Ja.
Also
doch,
ist mal in die andere Richtung.
Wobei da würde ich auch sagen, ist der also das kann man ja dem Leipziger Buchpreis und generell der Leipziger Buchmesse auch zugute halten, dass ich würde sagen, die hat schon immer ein gutes Auge für osteuropäische Literatur auch, ne? Also so da wird das nicht, das kommt nicht zu kurz. Also ich kann mich jetzt an viele Messen erinnern, wo du dann rumgehst und merkst, da sind Romane zu dem Thema oder Veranstaltungen. Dann kommen wir zum letzten Buch. Der 5, Elli Unruh, Fische im Trüben.
Bin ich komplett raus. Nie gehört.
Nie gehört?
Elli Unruh?
Ich dachte irgendwie, das hätte...
Ich hoffe, Elli Unruh hört das jetzt nicht, weil es tut mir wahnsinnig leid.
Nee, aber das... Okay, sie ist auch noch neu. Sie ist in Kasachstan geboren, 1987, wuchs in Süddeutschland auf. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass sie im Deutschen Literaturarchiv in Marbach arbeitet. Warst du dort mal?
Natürlich, für den Podcast erst. Neulich sozusagen.
Neulich, ja.
Letztes Jahr im Herbst, glaube ich, war das. Und da war ich dort, oder war das im Frühjahr, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber da war ich doch im Marbacher, da gab es doch eine schöne Tagung, Podcasts und Literaturbetrieb. Da habe ich doch im Namen unseres wunderschönen Literaturpodcasts meinen Senf geäußert.
Ich hatte es auch noch so grob in Erinnerung, dass du mal da warst zumindest. Und ich war auch da, einfach so mal privat. Und ich finde tatsächlich, dass... Also ich habe dann so drüber nachgedacht, dass es vielleicht ganz schön wäre für uns, auch mal mit jemandem von dort zu sprechen. Einfach über die Frage, wie wird Literatur, wie wird entschieden, was für Literatur quasi erinnerungswürdig ist. Es ist ja auch so, dass Autoren schon zu Lebzeiten angefragt werden, ob ihr Nachlass dort bleiben kann oder ob Sachen können schon dahin geschickt werden oder sowas. Und generell so diese Verwaltung von Nachlass, dieses eine Literaturarchiv, Vorlässe. Da würde ich gerne mal drüber reden. Jedenfalls, sie arbeitet dort und hat jetzt ihr Buch veröffentlicht.
Ist es ein Debüt?
Es ist ein Debüt, ja.
Siehst du, da haben wir doch ein Debüt dabei.
Da haben wir doch ein schönes Debüt. Und es erzählt, ich zitiere wieder die Seite, erzählt vom rauen Leben einer kleinen mennonitischen Gemeinde in Kasachstan. Einst von Katharina der Großen ins Zarenreich geholt, um landwirtschaftliche Kolonien zu gründen, lebt die Gemeinschaft in einer Landschaft von herber Schönheit zwischen weiten Steppen und dem Panorama des Tian-Shan-Gebirges, geprägt von extremen Temperaturunterschieden, die Menschen, Tiere und Pflanzen gleichermaßen fordern. In der Sowjetzeit wird das Wenige, das die Familien besitzen, beschlagnahmt, ihr Leben von Mangel, Repression und Angst bestimmt. Im politischen Tauwetter der späten Sowjetunion nehmen viele von ihnen die Chance wahr, nach Deutschland auszureisen. Mhm. Ich dachte so, das klang für mich so ein bisschen so, als ob es da drin schöne Naturbeschreibungen geben könnte, die dich interessieren.
War direkt
hellhörig, das war so meine Assoziation. Deswegen dachte ich irgendwie bei dem Buch, vielleicht hast du davon schon gehört. Damit beenden wir diese Liste.
Richtig, und wir, aber warte, ein was müssen wir noch ergänzen. Wir haben noch hier angeteasert. Es gibt ja nicht nur die Belletristik-Shortlist, sondern auch die Sachbuch-Essayistik und die Übersetzungs-Shortlist. In der Übersetzung bin ich ganz, 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 ganz glücklich über diese Nominierung mit diesem, wie heißt denn das? Gott, das Buch mit dem Dromedar im Titel, Storch und Dromedar oder so ähnlich, von Mattes und Seitz. Ein Riesenteil steht schon seit Ewigkeiten auf meiner Leseliste. Jetzt wird es definitiv passieren, nach der Messe natürlich, aber dann werde ich mir das mal genauer angucken. Und bei der Sachbuch-Essayistik-Kategorie freue ich mich sehr über die Nominierung von Uli Lust, Comic-Künstlerin. Und die ist eben, und da sind wir wieder bei unseren Steinzeitmenschen, mit ihren Comics zur Ur- und Frühgeschichte ja sehr bekannt geworden. Und
ja,
da ist jetzt Teil 2 erschienen. Das ist eben jener nominierter Comic. Und ich moderiere auch mit ihr eine Lesung auf der Buchmesse.
Das ist ja herrlich.
Das ist wirklich schön. Die helle Kammer. Josef, wir sprechen heute endlich mal über Lydia Juknowitsch, deren Buch In Wasser geschrieben, also Chronology of Water, wie es im Englischen so schön heißt, schon ewig auf meiner Leseliste stand. Und dieses Buch wurde jetzt nicht nur verfilmt, ihr Kurzgeschichtenband Schläge ist ebenfalls kürzlich auf Deutsch erschienen, also ein sehr guter Grund, wirklich mal über sie zu sprechen. Juknowitsch ist in den 60ern in San Francisco geboren und hat eben mit ihren Büchern wie Chronology of Water, The Book of Joan und anderen extrem viel Aufmerksamkeit bekommen. Sie hat auch so einen super erfolgreichen TED-Talk mal gehabt, The Beauty of Being a Misfit, wo es auch sehr um dieses Außenseitertum geht, das man in den Büchern auch wiederfindet, da reden wir dann noch drüber, und hat, ich würde sagen, eine gewaltige Leserinnenschaft, die sehr begeistert ist, und die Literaturkritik ist es ebenfalls. Sie unterrichtet kreatives Schreiben und Literaturwissenschaft, sie hat die Schreibwerkstatt Corporate Writing gegründet. Dort fragt man sich eben, was kann das Schreiben sein, wenn wir es von allem trennen, was uns bisher vermittelt wurde, was kann passieren, wenn wir es gemeinsam machen? Und bei Corporate Writing glauben sie halt eben nicht an diese der Autor als Guru-Methode, sondern treffen sich in wiederkehrenden, weiterentwickelnden, wie sie das nennen, Kreativlaboren unter der Leitung verschiedener SchriftstellerInnen und KünstlerInnen.
Ich glaube, sie hat, wenn ich da kurz einhaken darf, weil das ganz gut passt, im Film kommt das auch vor, auch selber so ein ähnliches Projekt schon mal kennengelernt, als sie noch studiert hat. Und zwar hat sie bei Ken Kesey studiert, dem berühmten
Richtig.
Autor von Einer flog über das Kuckucksnest. Ne? Und im Film wird das auch, wir kommen gleich auf den Film, aber da wird das auch eben sehr gezeigt, wie er das auch immer wieder sozusagen sagt, sowieso jetzt schreiben wir zusammen, so lasst eure Egos weg, ne? So wenn ihr einfach sonst raus, und wir machen das jetzt einfach zusammen, wir probieren jetzt was zu schaffen hier zusammen.
Genau, dieser kollaborative Prozess, ist ein großer Einfluss, glaube ich, der auf ihre Arbeit wirkt. Und was man überall auch lesen kann, ist die große Bedeutung, die das Schwimmen hat für sie. Überhaupt ist der ganze Körper für ihr Schreiben sehr zentral und für mich auch damit Teil dieser Wende in der Literatur, die ich seit längerem beobachte. Wende, oder sagen wir mal, dass ein neuer Gegenpart entwickelt wird, ein neuer Gegenentwurf entwickelt wird zum vergeistigten Genie. Ja, viele Bücher, die das Körperliche jetzt betonen, gerade Frauen, die viel über Körper schreiben, seit einigen Jahren mittlerweile. Und in diese Richtung geht es auch. Gehen wir nochmal in die Kindheit zurück. Die war wohl nicht einfach und auch sehr von Gewalt geprägt. Und das Wettkampfschwimmen war dann schon was, das ihr als Jugendliche dann eine neue Perspektive gegeben hat. Sie beschreibt es auch in Chronology of Water, dass sie darin eben sehr, sehr viel Halt gefunden hat. Gleichzeitig war das doch auch der Grund für weitere prägende, einschneidende Erfahrungen, als dann unter dem Vorwand, sie fördern zu wollen, die Familie einmal komplett umgezogen ist von heute auf morgen wegen besserer, wohl besseren Trainings. Und sie das eigentlich gar nicht wollte und das eigentlich mehr mit dem Job des Vaters zu tun hatte. Und so ist das so ganz arg miteinander verknüpft, das Biografische und auch das Schreiben, wo sich das dann alles nochmal niederschlägt. Sie wollte sich sogar für Olympia qualifizieren. Also das war wirklich auch eine sehr erfolgreiche Sache, aber eine Alkohol- und Drogensucht hat das dann verunmöglicht. Sie ist aus dem Wettkampfschwimmen ausgestiegen, dem Schwimmen selbst aber verbunden geblieben. Und all diese Erlebnisse sind dann Teil ihres Memoirs in Wasser geschrieben geworden. Da geht es also um Sucht, um Missbrauch, Gewalt, Familie, Sexualität und Begehren, Selbstzerstörung, aber eben auch Selbstentwicklung. Die Reise, die sie macht zur Autorin, die sie wird und auch in eine neue Familie, wo sie dann selbst auch Mutterschaft erlebt. Und was dabei auch auffällt, ist immer der Hype, der dieses Buch so ausgelöst hat und viele große andere SchriftstellerInnen, die dieses Buch als das Wichtigste ihres Lebens beschreiben zum Beispiel, ne? Und Dilek Güngör zum Beispiel hat das im Deutschlandfunk gesagt, dass es das Buch ist für ihr eigenes Schreiben auch, das immer so als Pate irgendwie über allem geschwebt hat. Dass es so viele begeisterte LeserInnen auch hat, hängt, glaube ich, auch mit Amerika so ein bisschen zusammen und wie Amerika so funktioniert. Kennst du diesen Begriff Survivor, der in Amerika eine ganz besondere Rolle bei Gewaltverbrechen an Frauen spielt?
Dann kannst du gerne sozusagen näher ausführen. Was da.
Weil es ist so, wir sprechen ja hier immer von Opfer, von Victims auf Englisch. Und in Amerika hat sich das dann durchgesetzt, dass Frauen sich selbst eben nicht als Victim bezeichnen, sondern als Survivor, um eben diesen Aspekt des Überlebthabens zu betonen. Und das zielt jetzt nicht darauf ab, dass Frauen lebensgefährlich zwangsweise verletzt werden müssen, um Survivor zu sein, sondern es geht um
man
vor
hat
allem
was
auch
überstanden,
sexuelle,
ne?
Übergriffe.
Ja, man hat was überstanden und man hat noch seine eigene Agenda trotzdem.
Genau, man emanzipiert sich, man ist nicht zum Opfer gemacht worden. Und das ist etwas, was ich eben aus Amerika kenne und das wird hier manchmal als Übersetzung der Überlebenden so ein bisschen zu übernehmen versucht, aber es hat eben nicht diese Durchschlagskraft und diese allgemeine Anwendung gefunden, wie das in Amerika der Fall ist, wenn wir zum Beispiel auch die Epstein-Dokus gucken oder so. Und dieser selbstbestimmte Aspekt, der in diesem Begriff drinsteckt, der steckt eben auch sehr stark in diesem Buch. Also das dass einfach genau dieses Mindset, sage ich jetzt mal, sozusagen auch dieses Buch geprägt hat, so kam es mir vor, um eben dann aus diesem Buch aus diesen Gewalterfahrungen, die resultieren aus ihrer Lebensgeschichte und die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten überhaupt zu schreiben und schreiben zu können. Und das ist natürlich eben dieser angesprochene Akt der Selbstbestimmung und der Selbstdeutung und sich das eigene Leben zurückzuholen. Das Buch ist aufgebaut wie der Sprung ins kalte Wasser, bei dem man eben die Luft anhält, untergeht, im übertragenen Sinne irgendwann einfach zu Tode kommt, ertrinkt und dann aber aufersteht. Quasi wie so ein Phönix-Moment, nur im falschen Element. Und es beginnt direkt auch sehr körperlich und sehr existenziell, nämlich mit einem totgeborenen Kind. Ich habe dir mal eine Stelle vom Anfang mitgebracht. Das betrifft jetzt nicht das Thema, was ich gerade benannt habe, aber zeigt so ein bisschen die Stoßrichtung des Buches ganz schön. Ich habe darüber nachgedacht, dieses Buch mit meiner Kindheit zu beginnen, dem Anfang meines Lebens. Aber so erinnere ich mich nicht. Meine Erinnerung an Dinge ist ein kurzes Aufblitzen auf der Netzhaut, ungeordnet. Das Leben läuft schließlich auch nicht geordnet ab. Ereignisse stehen nicht in diesem Verhältnis von Ursache und Wirkung, das man sich wünschen würde. Sie sind bloß eine Abfolge von Fragmenten und Wiederholungen und Mustern, etwas, das Sprache und Wasser gemeinsam haben. Alle Ereignisse in meinem Leben schwimmen ineinander und wieder auseinander, ohne Chronologie, wie Träume. Denke ich über eine Erinnerung an eine Beziehung nach oder wie ich Fahrrad fuhr oder über meine Liebe zu Literatur und Kunst oder wann meine Lippen das erste Mal mit Alkohol in Berührung kamen oder wie sehr ich meine Schwester bewunderte oder über den Tag, als mich mein Vater das erste Mal anfasste, ergeben diese Erinnerungen keinen linearen Sinn. Sprache ist eine Metapher für Erfahrung. Sie ist ebenso willkürlich wie die Masse an chaotischen Bildern, die wir Gedächtnis nennen, aber wir können sie in Zeilen fassen und so über die Angst erzählen. Und genau das macht Lidia Juknowitsch eben auch in diesem Buch und was mich wirklich umgehauen hat, direkt auch neben diesem wirklich extrem schwer zu ertragenden Einstieg dieses toten Kindes. Das war auch dann das zweite Kapitel, weil sich Juknowitsch da an ein Du wendet und man merkt, dass sie auch gleichzeitig zu sich selbst spricht und sie schreibt von einem Handeln, das Trost bedeutet, nämlich Steine sammeln. Und sie beschreibt das dann über Seiten hinweg. Und du weißt ja, wie es bei mir aussieht, wie viele Steine ich immer mit mir herumtrage und wie die sich in meinem Arbeitszimmer stapeln und wie ich zwei Bücher über Steine geschrieben habe. Und du kannst dir vorstellen, dass es mich natürlich auch direkt wahnsinnig abgeholt hat. Und irgendwie gibt es ja dann so Bücher, von denen erwartet man so unglaublich viel, weil die so viel schon mitbringen an Vorgeschichte. Und plötzlich wird man da so reingezogen und hat so das Gefühl, oh mein Gott, dieses Buch ist eben auch für mich geschrieben. Also nicht für mich als Individuum, sondern für mich, die ich dem jetzt begegne. Und man muss wissen, dass das ein Buch ist, was Gewalt beschreibt, das sich frei schreibt und frei schwimmt. Das ist ein schweres Buch, ein beschwertes Buch, bei dem ich, während ich einerseits über die klare Sprache und diesen Aufbau dieser Kapitel verzückt war, mir gleichzeitig fast die Tränen gelaufen sind wegen dem, was ich da eben gelesen habe in dieser Sprache. Und insofern würde ich es als eine Geschichte des Wassers beschreiben, des Körpers, der eben aus Wasser besteht, einer Geschichte des Weinens, wo das Außen und das Innen sich verbinden, des Schwimmens und eine Geschichte auch gegen die Sprachlosigkeit, die Lidija Juknowitsch selbst beschreibt, die sie innehatte, als sie ein Kind war, von der Welt abgeschnitten war, nicht sprechen konnte, auch in der Schule noch einfach nicht fertiggebracht hat, zu sprechen, wenn sie aufgerufen wurde. Und ich kenne das eben, dass vielen Büchern, deren Ruf ihnen vorauseilt, die Enttäuschung groß ist, nicht weil die Bücher so schlecht wären, sondern weil sie einfach nicht genauso großartig sind, wie man sie sich ausgemalt hat. Und ich muss sagen, hier in Wasser geschrieben ist direkt einfach mal in meine persönliche Top 10 eingezogen von Seite 1 an. Es ist einfach ein grandioses Buch und völlig zu Recht hat es so viel Aufmerksamkeit bekommen, als es vor Jahren erschienen ist. Und ich will jetzt von dir unbedingt wissen, wie du den Film fandest.
Ja, wir müssen darüber reden. Ja. Und ich bin froh, dass wir die Folge machen. Es war ja so am Anfang so ein bisschen so eine Folge, wo wir, ich weiß noch, dass wir das, glaube ich, sogar letztes Jahr schon mal drüber geredet haben. Und dann hat ich gesagt, da kommt dann irgendwie der Film, da könnte man sowas zur Literaturverfilmung machen so. Und du dann gleich gemeint hast, dass dieses Buch irgendwie schon lange bei dir da ist irgendwie und drauf wartet. Und das zeigt mir jetzt auch nochmal so ein bisschen, dass es eben sowohl beim Buch als auch beim Film, würde ich sagen, eben wirklich was Reichhaltiges, was Tiefhaltiges, was Beeindruckendes ist, über das wir hier reden und nicht einfach nur quasi eine weitere Literaturverfilmung, die so ganz nett so durchgeht, ne? Ja. Und das, genau, ich habe es angedeutet, ich finde diesen Film wirklich beeindruckend auf seine Weise und wir kommen gleich mit der Struktur beginnen. Kristen Stewart hat ja Regie geführt.
Regiedebüt, ne?
Genau, es ist ihr Regiedebüt und sie hat auch beschrieben in Interviews, dass sie halt extremst lang um diesen Film kämpfen musste. Und wenn man sich so die Themen anguckt und auch die Art, wie direkt die Themen verhandelt werden, wie direkt viele weibliche Themen, sage ich mal jetzt ganz bewusst, verhandelt werden. Und ich sage das so, weil ich glaube, dass halt für viele Studio-Bosse und was weiß ich was, das was total Abschreckendes ist, ne? Also so diese ganze Explizität, auch mit der hier weibliche Themen verhandelt werden, der Schmerz, die Körperflüssigkeiten und so weiter, das kommt alles sozusagen rüber. Und wie gesagt, Kristen Stewart hat da sehr drum gekämpft und sie hat vor allem auch deswegen darum gekämpft, weil sie halt nicht bereit war, das Ganze zu so einer klassischen Survivor-Story zu machen. Du hattest das Wort gesagt, Survivor, und wir kennen diese Filme auch. Also eine Figur geht es ganz gut, dann passiert ihr was Schlimmes und dann kämpft sie sich zurück und dann vielleicht ist noch der Soundtrack entsprechend und am Ende hat sie es sozusagen überstanden. So, ne? Dieses Narrativ kennen wir und das wird dann auch gerne in eine Dreiaktstruktur gepackt, im Idealfall sozusagen mit den passenden Wendepunkten an den richtigen Stellen und so weiter. Und das ist ja das, was Lidija Janukowitsch, habe ich es richtig
ausgesprochen? Juknowitsch, wenn ich es richtig ausspreche.
Ja,
dann.
Doch. Was sie eben gerade nicht macht in ihrem Erzählen, sondern sie sucht ja, du hast es beschrieben, wie sie es macht, aber es hat auch sehr viel von diesem, dass sie so ihren Weg sucht, überhaupt das zu erzählen, aber ihren Weg sucht, das zu erzählen und nicht eben zu sagen, hier, ich habe eine Geschichte, mir ist was Schlimmes passiert in der Kindheit, ich habe dann die und die Stationen gehabt, jetzt schreibe ich das mal so auf, wie es immer so schön aufgeschrieben wird, damit sich da draußen ein schöner, gerader Weg ergibt.
Genau,
so.
Es fließt alles ineinander und du kannst diese Linearität nur herstellen zu dem Preis, dass du nicht mehr vermitteln kannst, dass es nie eine abgeschlossene Geschichte ist, die sich schön von A nach B erzählen
und
lässt.
Das ist was, was Kristen Stewart sehr verstanden hat und quasi, es war ihr sehr wichtig von Anfang an, dass ihr Film nicht so ist, dass der nicht so eine klare Struktur hat, sondern dass man das eher so auch die Bilder ineinander fließen, dass das Ganze eher assoziativ erzählt wird, dass uns Dinge über den Missbrauch des Vaters zum Beispiel zwar schon in den Bildern angedeutet sind, aber eigentlich sozusagen wirklich klar erst gegen Ende des Films werden und so. Also auch hier in dem Film wird extrem damit gespielt, dass die Bilder uns nicht eine klare Abfolge liefern, sondern uns mehr sozusagen reingucken lassen in dieses Leben von dieser Figur. Also man hat auch so das Gefühl, man guckt so ein bisschen zu, es sieht auch oft sehen die Bilder auch aus, beziehungsweise generell ist es so, dass es ein kleinerer Bildausschnitt ist als sonst in Filmen und es ist auch, er hat auch so eine Färbung, die so an so Home-Videos, so ältere Home-Videos aus den 70ern und 80ern erinnert, ne? Also es ist nicht immer unbedingt das klarste Bild, man ist so dabei und es gibt ganz, ganz, ganz viele Flüssigkeiten in diesem Film von Blut, Wasser, ne, weibliche Körperflüssigkeiten verschiedener Art, sie macht das so anschaulich, wie es nur geht, sage ich mal. Du hast halt teilweise das Gefühl oder teilweise ist die Kamera quasi mit im Wasser und das Wasser schwappt so gegen das Bild, ne? Das heißt, dieses Motiv, das, was du erzählt hast, das nämlich Wasser und das ist ja so ein bisschen alles so miteinander verbindet und dass es eben nicht so eine klare Geschichte gibt, dass vielleicht auch diese klaren Strukturen, was sehr männlich dominiert ist, eine sehr männlich patriarchal, könnte man auch vielleicht eher sagen, eine sehr patriarchal geprägte Vorstellung ist, dass alles immer so eine bestimmte Geschichte und bestimmte Abläufe hat und wenn das passiert, dann kann man daraus das lernen und dann am Ende gibt es die Auseinandersetzung und so, sondern dass das alles irgendwie in einem steckt, die Erfahrungen, die man macht und dann dazu führt, dass die Drogensucht sozusagen mit dem Missbrauch zu tun hat, aber dann eben auch diese Stillgeburt, die es dann gibt und später dann auch den Partner, den sie dann findet und mit dem sie ein Kind bekommt und so. Also diese ganzen Stationen fließen so ineinander und ich würde sagen, das ist ein sehr experimenteller Film auf jeden Fall. Ich finde es aber immer so ein bisschen schade, wenn Leute sich im Kino nichts zumuten, weil ich mir so denke, bei Literatur gehen wir doch auch nicht ran und sagen, gib mir das Buch, was am schlechtesten geschrieben ist, sozusagen am klarsten einen Aufbau hat und lesen das, sondern da sind wir bereit und dann merke ich aber oft bei Leuten, die so quasi lesen, aber dann eben dann im Kino darf es dann gerne sozusagen schön drei Akte sein und alles. Und ich glaube, bei Chronology of Water, das ist ein Film, es ist gar nicht so schwer, sich darauf einzulassen. Also man ist so total, es gibt eine extrem gute zentrale Performance von Imogen Poots, die Autorin spielt. Und wenn man sich darauf einlässt, ist es aber eben halt nicht so, wie man es sonst häufig erlebt, sondern es ist auf seine Weise erzählt. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe das nicht so oft. Aber in so einem Fall geht es mir auch so, dass ich so gedacht habe, gut, dass das kein Mann gemacht hat, diesen Film. Ich habe einfach das Gefühl, ich habe noch nie von einem Mann, und ich habe viele Filme geguckt, aber noch nie von einem Mann ansatzweise einen Film über eine Frau und ihre Erfahrungen sozusagen und über die verschiedenen Erfahrungen, die da eben alle gefasst werden, und das sind ja sehr viele, von Begehren bis Missbrauch und diese und alles, was dazwischen dann noch passiert, noch nie so dargestellt gesehen. Und ich habe das Gefühl, das ist einfach sozusagen, Kristen Stewart hat sich da komplett und auch die Hauptdarstellerin komplett irgendwie reinbegeben und zeigt uns was, wo vielleicht wirklich männliche Regisseure, aber auch männliche Zuschauer einfach wirklich viel lernen können beim einfach durchs Zugucken, weißt du, was ich meine? Und das finde ich was in dem Fall total stark ist und auch generell wie mit den ganzen Themen da umgegangen.
Ich meine, wir lieben ja auch Kristen Stewart einfach, ne?
Das wollte ich auch nochmal, da wollte ich mit dir ganz kurz drüber reden, da können wir ins Persönliche gehen. Sie gehört ja zu denen, die irgendwie so, mit denen wir halt aufgewachsen sind, ne?
Genau, Twilight.
Also jede Generation
halt.
Hat ja so ihre großen Blockbuster-Momente sozusagen und sie war nun mal einfach die diese Blockbuster gemacht hat. Und ich würde auch sagen, sie ist danach, weil darüber habe ich auch nochmal kurz nachgedacht, sie ist danach sozusagen zu den Coolen weitergegangen. Das heißt, sie hat nicht weiter Blockbuster gemacht und wir hätten dann so gesagt, irgendwann so das Interesse verloren, sondern sie hat dann ja komplett Arthouse-Filme gemacht in Frankreich mit Olivier Assayer, zwei Filme.
Ja, auch Die Wolken von Sils Maria zum
genau,
Beispiel.
Genau, das ist, und ist Personal eine, Shopper.
Ja.
Und genau, und ist dadurch sozusagen, hat sich dann immer weiter so, es fühlt sich auch sehr wohl in Frankreich, muss man sagen, also und so mit dem französischen Kino und der französischen Kinokultur auch. Und das ist irgendwie passt das auch zu ihr und zu ihrer Entwicklung, dass sie dann jetzt dieses Buch sich auswählt, dass sie dann darum kämpft, dass das auch so gemacht wird. Ich glaube, 8 Jahre lang oder so.
Wow.
Und ich glaube, das ist auch wirklich nicht zu unterschätzen. Man denkt dann so manchmal, wenn so Hollywood-Leute das erzählen, aber dass Filme wirklich gemacht werden, dass es wirklich das Geld dafür gibt, dass die wirklich vertrieben werden, ist extremst schwierig und zwar für fast alle Menschen.
Ja.
Also selbst völlig berühmte Namen, das spielt dann in dem Moment, dass du eine berühmte Schauspielerin bist, spielt keine Rolle mehr oder nicht so eine große Rolle, wenn es darum geht, das Geld zusammenzukriegen für eine Geschichte und zu sagen, ich glaube daran. Also deswegen einfach wirklich ein beeindruckendes Debüt und auch eine beeindruckende Wiedergabe dieser Geschichte.
Mich erinnert das auch ein bisschen daran, dass gibt ja auch noch andere Schauspielerinnen, die sich so freigekämpft haben von ihren ersten großen Rollen, zum Beispiel Emma Watson.
Ja.
So, ich meine, da finde ich jetzt nicht so viele Filme spannend, die danach entstanden sind, aber die hat ja grundsätzlich so gesellschaftskritisch auch einfach sehr viel sich geäußert, soll wohl sehr bescheiden leben und setzt sich für Feminismus und so weiter ein. Also einfach, wo man so merkt, das sind so die Leute, die habe ich aus dem Kino so kennengelernt, da waren die irgendwie in meinem Alter. Und dann irgendwann begleitet man die so schon ihr ganzes Leben gefühlt. Man weiß natürlich nichts über die persönlich, aber ich schon mal gar nicht, weil ich überhaupt
kein Fanbedürfnis
habe. Aber du weißt, was ich meine.
Voll. Das ist ja auch, wie das Hollywood-System sozusagen funktioniert. Ne? Jede Generation kriegt ihre neuen Stars und verfolgt dann sozusagen diese Leben. Und es ist einfach so, also es ist einfach schön zu sehen, dass dieser Film zum Beispiel jetzt eben wirklich so eine also ich finde, der hat einfach eine eigene Handschrift, der hat eine ganz klare Haltung,
ja.
Der hat eine super zentrale Performance und ich würde wirklich sozusagen empfehlen, sich den anzugucken, solange man es kann. Er ist jetzt erst gestartet. Also wenn wir heute reden, läuft er seit einem Tag in den Kinos, also das kann man schon mal machen. Auch wenn natürlich die Arthouse-Kinos den wieder irgendwann zumindest hier dann auf abends legen und dann in dem kleinsten Kino und so, man sich so denkt, schade, aber so ist es eben. Lynn, wir wollten aber noch über das aktuelle Buch reden oder zumindest über das letzte, was auf Deutsch erschienen ist, die Kurzgeschichten. Und jetzt bin ich auch sehr gespannt. Ist das denn so, dass sozusagen dieses autofiktionale Schreiben, die Kurzgeschichten spielen nämlich auch in Chronology of Water schon eine Rolle, schon sich auch in diesen Kurzgeschichten sehr stark widerschlägt, würdest du sagen? Oder
würde ich nicht sagen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man das sehr stark verfremdet und benutzt, was man selbst so dann erlebt hat. Die Grenze
ja, gut,
ist schmal,
das ist
es ist wirklich also eine Bandbreite. Ich sag dir das gleich, was da alles so vorkommt, die ich ja explizit jetzt mal von Juknowitschs eigener Biografie losgelöst empfunden habe. Es sind jetzt im Januar 20 Erzählungen erschienen unter dem Titel Schläge. Die sind in Amerika bereits vor 6 Jahren erschienen. Also es ist ein älteres Buch, aber jetzt im Deutschen erhältlich. Und ich muss sagen, die Begeisterung hier kam für mich wesentlich langsamer als bei Chronology of Water. Ich habe erst mal 2 Geschichten lang durchhalten müssen, dann habe ich Geschichten gelesen, die ich toll fand, dann war es mal wieder durchmischt und durchwachsen. Hätte ich es im Buchladen angelesen, ich hätte es nicht mitgenommen. Ich hätte aber auch was verpasst an manchen Stellen. Also es ist für mich hier gerade eindeutig so eine Geschichte, wo alles mit dabei ist. Es geht auch hier in diesen Geschichten um Außenseiterinnen, es geht um Armut, um Gewalt, es geht immer auch um Körper und auch ums Schwimmen unter anderem. Gleich in der ersten Geschichte wird von einer jugendlichen Schwimmerin erzählt, deren Schwimmhalle zerbombt wird, weil Krieg ist und die dann übers Mittelmeer flieht und dann Schiffbruch erleidet und versucht schwimmend die Küste zu erreichen. Es geht weiter mit einer in Osteuropa angesiedelten Geschichte von Kindern, die mit Organen handeln, zum Teil auch mit ihren eigenen. Das sind Geschichten, die sind extrem brutal. Ich muss ein bisschen an ein Theaterstück denken. Extrem körperlich. Sehr schlicht sprachlich im positiven Sinne. Also da wird jetzt schon werden sehr klare Verhältnisse geschaffen. Bodenlos schrecklich. Und was ich zum Beispiel bei diesen ersten beiden Geschichten, deswegen habe ich da jetzt die Themen auch mal kurz angerissen, vermisst habe, ist das Herstellen dieser Nähe durch die Sprache. In Chronology of Water beginnt es ja auch brutal und abgründig, aber da sind wir ganz nah ran gezogen worden durch ganz viele winzige Details. Dadurch auch, wie die in den Kapiteln die Erlebnisse des Kindes und der Erwachsenen verwoben werden. Und natürlich ist der Zugriff hier in Schläge ein anderer, denn es sind, wenn wir uns diese Geschichten andeuten, natürlich eindeutig fiktive Geschichten. Gerade bei den ersten beiden schrappt es für mich aber extrem stark am Klischee und am Kitsch teilweise. Die Nähe und Glaubwürdigkeit stellt sich irgendwie nicht ein. Und es stößt ab, es schreckt ab, aber es berührt eben darüber hinaus nicht. Also ein Schlag ist natürlich eine sehr intensive Berührung und der Titel ist schon schlau gewählt. Diese Geschichten haben was von einem Schlag ins Gesicht. Aber eine Berührung ist eben was anderes. Und ich merke, dass mich diese Schläge eher wegstoßen von diesen Protagonistinnen, von diesen Figuren, als mich mit ihnen zu verbinden. Ich denke schon, dass ein kleines Mädchen, das sein Geld damit verdient, Organe von ihren Adoptivgeschwistern zu transportieren, dass mich das berühren sollte. Sonst wird das eben zu einem, sonst wird dieser Schrecken, der da drin liegt, zu so einem Gruselspaß oder so einer Ekelgeschichte, wo ich denke, nein, das hat sie jetzt nicht auch noch gemacht und oh mein Gott, ich kann gar nicht weggucken, ist wie ein Unfall. So sehr mir das am Beginn gefehlt hat, so gut fand ich das, also oder umso besser fand ich das in späteren Erzählungen umgesetzt, zum Beispiel Straßenmädchen, da wird's richtig gut, da geht's um eine Akademikerin, die in so einem etwas heruntergekommenen Viertel lebt, in so einer alten Villa und die immer so einen Freier und dessen Partnerin, die sich prostituiert für ihn, beobachtet, die auch sehr drogenabhängig sind und sie bezahlt dann eines Tages diesem Freier irgendwie $100 und sagt, ich nehme die jetzt mit. Und dann nimmt sie die mit zu sich nach Hause und man hat so sofort so dieses Bild vor Augen von dieser Akademikerin, die jetzt was Gutes tun will und die jetzt so, sie fantasiert dann auch so darüber, sie könnte ihren Schaumbad einlassen und sie soll sich einfach mal ausruhen. Und diese drogenabhängige Frau, die sich da prostituieren muss, die ist einfach komplett herablassend, angenervt und aggressiv gegenüber dieser anderen Akademikerin. Und es ist so krass, wie diese Geschichte gelingt, weil dass das in den Kitsch abdriftet und so ein Moralmärchen wird, das ist ja eine riesige Gefahr bei der Konstellation, aber Juknowitsch umschifft das total genial und schafft eine Begegnung, die quasi jedes Selbstverständnis von Solidarität und auch von was kann ich für andere eigentlich tun, in Frage stellt und damit eben so eine Geschichte schreibt, wo die Figuren extrem nahbar sind und da eine ganz tolle Form der Berührung zurückbleibt. Genauso wie die eines 14-jährigen Mädchens, das ihre Sexualität entdeckt, als in der Nachbarschaft ein Gefängnis errichtet wird. Sie guckt immer auf diese Baustelle und irgendwann ziehen da auch die Gefangenen ein. Und sie, ich würde jetzt mal euphemistisch sagen, sie experimentiert mit Alkohol und Drogen. Da zum Beispiel könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Geschichte sich natürlich bedient auch an Juknowitschs eigenen Erfahrungen. Zumindest was diese Dynamiken von Sucht und Sexualität betrifft. Und sie beobachtet eben dieses Gebäude immer, in dem so viele Männer eingesperrt sind. Und die Bilder, die da aufgerufen werden, sind sehr subtil und dadurch umso eindringlicher. Und dann gibt es nochmal eine ganz überraschende Wendung, die ich jetzt nicht vorwegnehmen will. Die Geschichten sind also, das habe ich gesagt, ein Schlag ins Gesicht. Immer ist der Körper zweierlei. Er ist Auslöser für Leid. Also durch den Körper erst entsteht das Leid. Weil er selbst zerstört wird oder von anderen zerstört wird. Und gleichzeitig ist der Körper am Ende immer auch das Werkzeug für Trost und Erlösung. Allerdings eben auch oft auf eine Art und Weise, die sehr brutal ist. Und die Sprache reißt eben jeden Schleier da weg. Ich musste mal beim Lesen an die Übersetzungsgeschichte von Ovids Metamorphosen denken, weil da ist es ja so, dass Ovid im Original selbst von Gewalt und sexualisiertem Missbrauch explizit spricht, wenn wir das wörtlich übersetzen. Und in der deutschen Übersetzungsgeschichte wurden aus solchen Stellen oft Wendungen gemacht wie sie erlitt seine Sonne. Kein Wunder, dass Gewalt gegen Frauen in einer solchen literarischen Tradition immer was Poetisches hatte. Und dadurch den Schrecken für Leute, die das nicht erlebt haben, verschleiert hat. Und so irgendwie fast schon zu etwas Besonderem gemacht hat in einem ästhetischen Sinne. Und Juknowitsch hat da eben absolut keinen Bock drauf. Da sind Kinder in diesen Geschichten, die sich prostituieren müssen. Und sie sind einfach Kinder, die sich prostituieren müssen. Und nichts daran ist irgendwie schön oder ästhetisch. Das wird in aller abstoßenden Hässlichkeit gezeigt, die das mit sich bringt, weil das Leben für viele Menschen auf dieser Welt eben so ist. Voller Leid und voller Gewalt. Die einzige Frage, die ich mir eben bei manchen Geschichten durchaus gestellt habe, ist, wieso wird mir es so erzählt? Wieso werde ich so weggestoßen?
Was vom Tage übrig blieb. Okay, Lynn, wir wollen heute über Ralph Ellison sprechen. Ralph Ellison ist ein amerikanischer, afroamerikanischer Schriftsteller. Er wurde 1914 in Oklahoma City geboren. Seine Großeltern waren noch Sklaven gewesen. Sein Vater ist sehr früh gestorben, da war er 3 Jahre alt. Und die Mutter hat ihn und den Bruder durchgebracht, indem sie verschiedenen Tätigkeiten nachgegangen ist, als Haushaltshilfe und als Kindermädchen, also in dem Bereich gearbeitet hat. Und schon von klein auf war Ellison total begeistert von Musik. Der wollte unbedingt Musiker und Komponist werden. Mit 8 Jahren spielte er sein erstes Instrument, ein Kornett. Also was ähnliches wie eine Trompete. Und mit 19 schrieb er sich am Tuskegee-Institut als Musikstudent ein und spielte dort auch Trompete, lernte dort Trompete. Er fühlte sich sehr zum Jazz und zu Jazzmusikern hingezogen, hat aber klassische Musik studiert und das war auch die Karriere, die er quasi angestrebt hat. Er wollte Komponist und Interpret klassischer Musik eben werden. Im Sommer 1936 ist er dann allerdings nach New York gegangen, um sich dort Geld zu verdienen, um sein letztes College-Jahr zu finanzieren zu können. Das heißt, er geht von der Uni weg, geht nach New York, und kehrt dann tatsächlich auch nie wieder zurück. Also zumindest nicht, um seinen Bildungsweg wieder aufzunehmen, weil nämlich in New York verschiedene Dinge passieren. Er lernt den Schriftsteller Richard Wright kennen, der ihn beeinflusst. Und die Great Depression kommt. Und damit Wirtschaftskrise. Es gibt keine Jobs in New York. Er hat kein Geld. Er kann sich kein Geld verdienen. Und er kann nicht an die Uni zurück. Er kann es nicht finanzieren. Stattdessen lebt er in New York und beginnt zu schreiben. Er wird Teil des New York Federal Writers Program, also so ein Förderprogramm quasi, kann damit sich so ein bisschen über Wasser halten. Er veröffentlicht Essays und Kurzgeschichten in, man muss es ja für die Zeit noch sagen, in progressiven Publikationen sozusagen. Und dann geht er in den Zweiten Weltkrieg als Soldat und beschließt dann im Zweiten Weltkrieg während der Kampfhandlungen so, dass er irgendwie noch einen großen Roman schreiben will, also was sozusagen mehr ist als einzelne Texte oder sowas. Und nach dem Krieg schreibt er diesen Roman, der wird sein erstes großes Buch und wird auch aber das Buch, was sozusagen seine komplette Karriere komplett prägt. Und er gehört zu den Autoren und Autorinnen wie Harper Lee oder so oder Judith Salinger, die einfach nur ein großes Buch veröffentlicht haben, ne? Nicht, dass die anderen Sachen, die sie geschrieben haben, schlecht gewesen wären, aber sozusagen romanmäßig haben die einfach so ein Buch veröffentlicht und das steht da und alles andere gibt's drumrum und das ist auch nicht schlechter geschrieben, aber die haben einfach ein extrem, wenn wir uns so drüber unterhalten, wie es jetzt so ist, wo Autoren, Autorinnen, wo eigentlich erwartet wird, dass die dann auch immer was nachlegen, weil sie sonst vergessen werden, ja, oder sowas. Es gab einfach zu der Zeit nach dem Krieg doch so einige, wo einfach so ein Ding erschienen ist.
One-Hit-Wonder, wenn er in der Musik geblieben wäre, dann wäre
ja,
das.
Und aber auch gleichzeitig, ja voll, und gleichzeitig aber hat man auch so also irgendwie hat das auch was Beeindruckendes, ne? Weil diese einzelnen Bücher dann so prägend sind. Ich meine, guck mal, wer die Nachtigall stört, der Fänger am Roggen, das sind Bücher, die können halt es locker mit einem ganzen Werk von einem anderen Autoren oder einer anderen Autorin aufnehmen. Und so ist es auch mit dem Buch von Ralph Ellison, Der unsichtbare Mann. Das Buch schießt direkt nach Erscheinen auf die Bestsellerlisten und gewinnt verschiedene Preise. Und 40 Jahre nach seinem Erscheinen sagt Sol Bellow über das Buch, dieses Buch hat seinen Platz verdient unter den besten Büchern unseres Jahrhunderts. Das Buch verschafft Ellison auch einen Karrieresprung. Er kann danach als mithilfe von Stipendien nach Rom reisen. Er arbeitet als Dozent an verschiedenen Colleges in den USA, unterrichtet Schreiben. Und sein Interesse ist sehr breit gefächert. Er interessiert sich für klassische Musik und Jazz. Das hatten wir schon. Das kommt aus der Kindheit, aber auch für Theater, Fotografie, Sport. Und er schreibt auch über diese Dinge und publiziert auch darüber. Und das ist insofern auch wichtig, weil er zu den afroamerikanischen Schriftstellern gehört, die sozusagen so eine, in der Moderne sozusagen einfach eine Bewegung in der amerikanischen, ja erstmal lange sehr weiß dominierten Literaturszene schaffen, ne? Also so eine Sichtbarkeit schaffen. 1964 veröffentlichte er die Essaysammlung Shadow and Act, in der viele seine Interessen wieder aufgreift und darüber schreibt. Und privat war es so, dass er nach einer ersten kurzen Ehe 1946 Fanny McConnell geheiratet hat und mit der ist er auch bis zu seinem Tod zusammengeblieben. Die haben in einem Haus in New York zusammengelebt. Und mir ist einfach nochmal so bewusst geworden, dass er gehört eigentlich so zu der Generation oder zu dem, sag ich mal, zu einer ähnlichen Zeitspanne, wo auch Toni Morrison herkommt und James Baldwin. Und die kennen wir halt extrem gut, ne? Die sind ja jetzt hier so im deutschen Literaturbetrieb inzwischen so komplett wiederentdeckt und, ja, und es gibt so riesen Fans und alle sagen eigentlich sozusagen, sie sind extrem geprägt davon und beeindruckt davon, von den Werken von Toni Morrison und von James Baldwin. Und ich denke, dass Ralph Ellison da zu Unrecht ein bisschen hinten runterfällt. Ich habe Der unsichtbare Mann auf Englisch gelesen, das gab es damals auf Englisch nur und das ist so eine Geschichte über einen Mann, der irgendwann beschließt, in New York in einem Kellerloch zu wohnen, weil er einfach von der Gesellschaft nicht wahrgenommen wird aufgrund seiner Hautfarbe und davor gibt es aber so eine, also es wird dann so in Rückblenden erzählt, gibt es quasi so eine Geschichte, wie er als College-Student aufbricht und wie er in alle möglichen Gesellschaftsschichten kommt. Also er kämpft dann, er lebt dann eine Weile in Harlem, man kriegt ein Gefühl für das Harlem jener Zeit. Er wird dann irgendwie so hochgespült in so einer kommunistischen Vereinigung, weil er gut reden kann und die wollen ihn dann so als ihren Führer und das will er aber nicht, dem will er sich irgendwie auch entziehen und das ist ein sehr beeindruckender Roman und der wurde vom Aufbau Verlag vor einer Weile wieder rausgegeben und deswegen möchte ich sozusagen eine große Empfehlung aussprechen, sich dieses Buch zu besorgen und das ist doch auch das Schöne, man hat man das schon mal, dass man so einen Schriftsteller mit einem Buch quasi auf einen Schlag entdecken kann und dann wirklich sagen kann, ich habe was Zentrales von dem wirklich gelesen. Ne? Deswegen auf Ralph Ellison und auf die Wiederentdeckung vielleicht auch für manche von Ralph Ellison.
Cheers und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Unbedingt. Bis dann.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.